Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo, willkommen beim Profil-Podcast Super Tuesday. Mein Name ist Robert Treichler vom Profil Auslandsressort. Ich möchte heute eine Institution beleuchten, die in den USA eminent wichtig ist. Eine Institution, deren Mitglieder nicht gewählt werden und die dennoch bei den Präsidentschaftswahlen in den Fokus gerät, immer wieder. Und zwar der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Was also hat dieser Supreme Court mit den bevorstehenden Wahlen zu tun? Die Antwort ist simpel. Der Präsident der Vereinigten Staaten nominiert die Richterkandidaten, die dann vom Senat befragt werden und ins Amt gewählt werden. Wir wissen, der aktuelle US-Präsident Donald Trump hat im Senat mit seiner republikanischen Partei eine Mehrheit. Das heißt, der Kandidat, die Kandidatin, die er nominiert, wird vom Senat mit großer Sicherheit, großer Wahrscheinlichkeit bestätigt. Was ist die Aufgabe des Supreme Court? Im Wesentlichen überprüft er die Verfassungsmäßigkeit von dem, was die Exekutive macht und von den Gesetzen, die vom Kongress oder von den einzelnen Bundesstaaten verabschiedet werden. Und er kann auch die Executive Orders des Präsidenten, also die Erlässe des Präsidenten, überprüfen und allenfalls für ungültig erklären, wenn sie der Verfassung widersprechen. Was der Verfassung entspricht und was nicht, ist im Prinzip eine rechtliche Frage, aber eben sehr oft auch eine sehr, sehr politische Frage. Welches verfassungsmäßig garantierte Recht die Oberhand hat gegenüber einem anderen, was wie gewichtet wird, ist unweigerlich ein politisches Thema. Deshalb kommt es oft vor, dass die Entscheidungen des Supreme Court die Gesetzgebung behindern können aus Sicht derer, die ein Gesetz erlassen wollen oder auch vorantreiben, wenn es um bestimmte Themen geht. Und oft sind das Themen, die wir als gesellschaftspolitisch bezeichnen würden. Zuletzt wurden zwei Entscheidungen vom Supreme Court gefällt. Und zwar, die Regierung wollte den rechtlichen Schutz der sogenannten Dreamers abschaffen. Dreamers sind oder werden Personen genannt, die als Kinder illegal, meistens mit ihren Eltern, in die USA gekommen sind. Die waren vor der Deportation geschützt durch einen Erlass, den Trumps Vorgänger Präsident Obama gemacht hat. Diesen Erlass wollte Donald Trump abschaffen. Der Supreme Court hat entschieden, nein, das darf er in dieser Form, mit dieser Begründung, auf diese Art und Weise, in der er das tun wollte, nicht tun. Dann gab es einen zweiten Fall, da ging es um den Schutz von LGBT-Personen, also homosexuellen, Transgender-Personen, die am Arbeitsplatz vor Diskriminierung geschützt werden sollen. Das wollte Trump, das wollten die Republikaner nicht. Der Supreme Court hat entschieden, doch, diesen Schutz vor sexueller Diskriminierung muss es geben. Wie hat jetzt Donald Trump darauf reagiert? Er hat getwittert, wie es seine Art ist, "Do you get the impression that the Supreme Court doesn't like me?" Also, haben Sie auch den Eindruck, dass der Supreme Court mich nicht mag? Typisch Trump, er hat jetzt kein rechtliches Argument vorgebracht oder irgendeinen sachlichen Einwand, sondern er hat das auf die Ebene des Mögens oder Nichtmögens heruntergebrochen. Er findet, der Supreme Court entscheidet auf die Art und Weise, weil er Trump nicht mag. Das ist recht interessant, denn wenn man sich denn die Zusammensetzung des Supreme Courts ansieht, und darum geht es, und darum geht es eben auch immer vor den Wahlen, dann ist er derzeit mit 5 Richtern und Richterinnen besetzt, die von konservativen Präsidenten ernannt wurden und von 4, die von demokratischen Präsidenten ernannt wurden. Es steht also 5-4 für Konservative. Um das besser zu verstehen, es sind immer 9 Supreme Court Richter und Richterinnen und die werden auf Lebenszeit bestellt, de facto. Sie können natürlich zurücktreten, Sie können aus gesundheitlichen Gründen abtreten, Sie können allenfalls auch durch ein Impeachment entfernt werden und Sie können natürlich im Todesfall ihr Amt einbüßen, aber sie können nicht abgewählt werden oder dergleichen. Das heißt, wenn jemand mal von einem Präsidenten ernannt wurde, dann sitzt er oder sie im Wesentlichen auf Lebenszeit im Supreme Court. Dadurch hat der Präsident die Möglichkeit, die Gerichtsbarkeit auf höchster Ebene auf Jahrzehnte zu beeinflussen. Wenn wir uns den derzeitigen Supreme Court ansehen, da ist ein Richter, der noch vom George Bush Vater bestellt wurde, zwei von Bill Clinton, vom demokratischen Präsidenten, zwei von George W. Bush Sohn, zwei von Barack Obama und bereits zwei von Donald Trump. Die Frage, wie sehr der Supreme Court die Bevölkerung repräsentiert, wird oft gestellt. Es ist im Prinzip kein Kriterium. Weder Geschlecht noch Ethnie noch Religion noch geografische Herkunft müssen irgendwie repräsentiert sein. Es gibt keine Quotenregelung in irgendeiner Richtung. Im Moment ist es zum Beispiel so, dass es keinen einzigen protestantischen Richter gibt, obwohl ein Viertel der Bevölkerung Protestanten sind. Die Zahl der Frauen, drei Frauen von 9 Richtern insgesamt. Warum also hat der Supreme Court in letzter Zeit auch gewissermaßen gegen Trump entschieden, obwohl eigentlich die Konservativen 5-4 eine Mehrheit haben? Die Richter entscheiden auf rechtlicher Basis. Das heißt, es kann sein, dass ein Richter, auch wenn er inhaltlich anderer Meinung ist, dennoch zu dem Schluss kommt, die Verfassung schreibt es vor oder legt es sehr nahe, eine Entscheidung in dieser Richtung zu treffen. Es ging etwa bei dem Schutz der Dreamers vor der Abschiebung darum, dass die Richter entschieden haben, die Entscheidung von Trump war nicht ausreichend gut begründet. Man kann nicht die Rechtssicherheit, die diese Personen hatten, einfach übergehen und sagen, jetzt hat die Regierung das anders entschieden. Vorher war es so, die hatten Schutz vor Abschiebung, jetzt hat sie keinen Schutz mehr. Das muss begründet sein. Die Richter sagen nicht, dass es nicht zulässig wäre, diesen Schutz vor Abschiebung aufzuheben. Allerdings muss das rechtlich nachvollziehbar, gut begründet sein, mit den nötigen Übergangsfristen etc. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass ein neuerlicher Versuch der Regierung diesen Schutz vor Abschiebung abzuschaffen, beim Supreme Court durchgeht. Aber in diesem Fall haben die Richter entschieden, nein, so wie die das gemacht haben, geht das nicht. Das Gericht ist politisch, aber es ist nicht nur politisch. Vielleicht kann man das so am besten sagen. Manche Entscheidungen bleiben auf der rechtlichen Ebene, auch wenn das politisch vielleicht die einzelnen Richter anders sehen würden. Wesentlich ist, es fokussiert sich sehr oft auf zwei große gesellschaftspolitische Fragen in den USA. Das eine ist die Abtreibung. Da gab es im Jahr 1973 das legendäre Urteil des Supreme Court im Fall Roe gegen Wade. Und in diesem Fall hat der Supreme Court entschieden, dass viele der damals bestehenden Gesetze, die den Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch eingeschränkt haben, das Recht auf Privatsphäre verletzen. Und damit wurde durch dieses Urteil der Schwangerschaftsabbruch gewissermaßen automatisch unter das Recht auf Privatsphäre gestellt und damit in den USA legalisiert. Eine konservative Mehrheit, so wird oft befürchtet oder auf konservativer Seite erwartet, könnte irgendwann dieses nun fast 50 Jahre alte Recht, diese fast 50 Jahre alte Entscheidung aufheben und wieder umkehren. Das ist die große Angst auf der linken Seite, dass Trump, wenn er die Gelegenheit haben wird, einen weiteren Richter neu zu besetzen, jemanden nehmen wird, der noch stärker ein Abtreibungsgegner ist und damit die Möglichkeit, dieses Urteil umzukehren, durchsetzen könnte. Dabei übersieht man oft, dass es viele kleine Fälle gibt, die nicht so dramatisch sind wie etwa eine Umkehrung von Roe gegen Wade. Etwa derzeit muss der Supreme Court eine Entscheidung fällen über ein Gesetz, das zunächst Louisiana betrifft, den Bundesstaat Louisiana, wo ein neues Gesetz eingebracht wurde, das de facto dazu führen würde, dass von den ohnehin nur 3 Abtreibungskliniken, die es in Louisiana gibt, wahrscheinlich 2 schließen müssten, weil jetzt ein neues Kriterium dazugekommen ist, nämlich eine Klinik muss auch in einem regulären Spital Plätze vorbereitet haben, damit, falls es zu einer medizinischen Komplikation kommt, die Patientinnen sofort in ein anderes Spital gebracht werden können. Diese Anforderung gab es bisher nicht. Sie war nach Meinung der Experten auch nicht notwendig, weil es in den seltensten Fällen passiert. Durch diese neue Anforderung wird de facto das Recht auf Abtreibung in Louisiana weiter eingeschränkt. Das heißt, auch wenn alles auf die Roe gegen Wade-Entscheidung blickt, gibt es viele kleine Versuche, das Abtreibungsrecht auszuhöhlen. Trump ist ein sehr wortstarker Kritiker, auch beim Supreme Court, und er hat einfach gesagt, wir brauchen neue Richter im Supreme Court. Er möchte eine Liste veröffentlichen, noch vor der Wahl, von Konservativen, die er als Supreme Court Richter empfehlen würde. Und aus dieser Liste wird er dann einen oder eine wählen. Das verspricht er. Und er sagt, die Liste ist wichtiger denn je. Denn sonst würden die Linken alle möglichen Gesetze zu Fall bringen. Und er nennt wiederum das zweite große gesellschaftspolitische Thema in den USA, nämlich das Recht auf Waffenbesitz, das Second Amendment, den zweiten Verfassungszusatz. Und er warnt davor, dass ein linker Supreme Court, den es ohnehin nicht gibt im Moment, dieses Recht wiederum aushöhlen könnte. Das heißt, was Trump möchte, ist, wenn er gewählt wird, verspricht er, wird er einen verlässlichen, aus seiner Sicht verlässlichen Supreme Court Richter bestellen. Wir wissen, dass das nicht ganz einfach ist. Trump hat auch einen aus seiner Sicht verlässlichen nationalen Sicherheitsberater nominiert vor einiger Zeit, John Bolton, und der hat gerade jetzt ein Aufdeckungsbuch über Trump geschrieben. Aber das ist wiederum was anderes. Trump nennt die Urteile des Supreme Court schrecklich und politisch motiviert und sagt, er möchte neue Supreme Court Richter. Tatsächlich könnte Trump das Recht in seiner zweiten Amtszeit erneut nutzen, denn ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen. Aber es gibt eine Richterin im Supreme Court, Ruth Bader Ginsburg, die ist 1933 geboren, war vor kurzem an Krebs erkrankt, ist zum Glück wieder gesundet. Aber es ist durchaus möglich oder sogar wahrscheinlich, dass sie in der nächsten Amtszeit ausscheiden könnte, aus gesundheitlichen Gründen. Sie gilt als eine Linke, als eine Liberal, wie man in den USA sagt. Sie wurde von Bill Clinton nominiert, 1993. Und wenn Trump sie ersetzen könnte, hätte er damit bereits den dritten Richter, die dritte Richterin eingesetzt und die Rechtsprechung im Supreme Court deutlich auf seine Linie gebracht. Das gilt für Trump, das sagt er zu seinen Wählern, als Wahlargument. Er sagt, wählt mich im November, ich verspreche euch, ich werde den Supreme Court in meine Richtung bewegen. Es gibt noch eine interessante Sache, jetzt für uns Österreicher. Es gab sogar mal einen in Österreich geborenen Richter im Supreme Court, nämlich Felix Frankfurter. der war im Supreme Court in den Jahren von 1939 bis 1962. Das war ein jüdischer Immigrant, der im Alter von 12 Jahren aus Österreich-Ungarn nach New York gekommen ist, in Harvard studiert hat und eine beeindruckende juristische Karriere hingelegt hat. Der war später auch ein Berater von US-Präsident Franklin D. Roosevelt in den 30er Jahren. Frankfurter hat auch eine interessante Gruppe von Beratern in die Administration von Roosevelt mitgebracht und die wurden damals die Felix's Happy Hot Dogs genannt. Ein wenig despektierlich oder auch anerkennend, kann ich heute nicht mehr sagen. Frankfurter ist noch zu Lebzeiten aus dem Supreme Court ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte. So viel zur Vergangenheit und so viel zur aktuellen politischen Bedeutung des Supreme Court für die Wahlen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf das kommende Profilheft. Wir haben in den vergangenen Wochen die Rassismusdebatte verfolgt nach dem schrecklichen Tod von George Floyd in Minneapolis, eines Afroamerikaners, der von einem weißen Polizisten getötet worden ist. Ich habe in dieser Woche ein sehr interessantes Interview mit einem afroamerikanischen Polizisten geführt aus Georgia, wo es einige sehr interessante und verstörende Fälle gab. Der hat anonym mit mir gesprochen und schildert aus seiner Sicht, wie sich Rassismus darstellt für einen Schwarzen, der gleichzeitig Polizist ist, der so in der Truppe dient, der vorgeworfen wird, systemisch rassistisch zu sein. Das wird in der kommenden Profilausgabe zu lesen sein. Ich hoffe, wir hören uns am nächsten Super Tuesday, am kommenden Dienstag. Dankeschön.